ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Unser Gehirn ist kaum größer als zwei geballte Fäuste. Klein, aber erstaunlich. Darin arbeiten fast 86 Milliarden Nervenzellen, jede davon tausendfach vernetzt. Das bedeutet Vielfalt.
Die ist radikal groß. Das heißt also, es gibt keine zwei menschlichen Gehirne, die sich gleichen. Ja, das ist noch diverser als Fingerabdrücke.
Diese Vielfalt nennt sich Neurodiversität. ADHS, Autismus, Tourette und Trisomie 21 sind Teil davon. Trotzdem werden viele, die anders denken, fühlen und handeln, nicht wahrgenommen oder für dumm gehalten.
Und auf einmal redet die Eisverkäuferin mit mir in Halftime so: Hallo, möchten Sie jetzt noch? Ich denke so: Alter, was ist los?
Doch Neurodiversität beschreibt keine Krankheit. Es geht vielmehr um die Vorstellung, dass Andersdenken Teil der menschlichen Vielfalt ist. Ein Spektrum, das uns alle einschließt. Neurodiversität. Warum Andersticken normal ist. Von Nathalie Rieder. André Frank Zimpel forscht seit Jahrzehnten zur Vielfalt menschlicher Gehirne. Der Diplompsychologe und Pädagogikprofessor leitet das Zentrum für Neurodiversitätsforschung in Hamburg. Er erklärt:
Es gibt eine Vorstellung, wie ein Gehirn zu funktionieren hat. In den Neurowissenschaften ist das Durchschnittsgehirn sozusagen Maßstab für alle. Und dieser Maßstab bedeutet, dass einige Menschen sagen, ja, das passt haargenau zu mir, damit komme ich sehr gut klar. Auf die ist unsere Gesellschaft vorbereitet, auf diese Menschen, die dieser Neuronormalität entsprechen.
Doch was ist mit denen, die von dieser sogenannten Neuronormalität abweichen?
Und jetzt sind wir bei den Neurodivergenten. Das sind die Gehirne, die bei Standards, Normen und bei spezifischen Erwartungen überfordert oder radikal unterfordert werden. Das sind die, die einen hohen Preis zahlen müssen dafür, dass sie ihre Neurodivergenz maskieren als neuronormal, also als neurotypisch.
Neurotypisch und neurodivergent. Zwei Kategorien, die unterscheiden, wer dem gesellschaftlichen Standard entspricht und wer als anders gilt. Doch der Übergang ist fließend. Menschen, die nicht ins Raster passen, stoßen oft auf Hürden. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Alltag. Nicht, weil ihnen Fähigkeiten fehlen, sondern weil unsere Umgebung auf bestimmte Denk- und Wahrnehmungsmuster ausgerichtet ist. André Zimpel kennt das aus eigener Erfahrung. Als Synästhetiker schmeckt er Musik und sieht Zahlen in Farben. So ist die 4 grün und die 5 blau. Dabei wird Rechnen zur Herausforderung, wenn farblich unpassende Zahlen nebeneinander stehen. Laut Zimpel haben alle neurodivergenten Menschen etwas gemeinsam.
Das sind Aufmerksamkeitsbesonderheiten. Das heißt, wenn meine Aufmerksamkeit anders strukturiert ist und ich in eine Umwelt komme, die darauf nicht vorbereitet ist, dann geht es mir so wie jemand, der ja in einem fremden Land lebt, die Sprache nicht beherrscht und dann sehr uninformiert und dumm wirkt auf alle, aber in Wirklichkeit verstehe ich nur die Sprache nicht.
Genau hier setzt die Neurodiversitätsbewegung an. Sie will weg vom Störungsbegriff hin zu mehr Akzeptanz. Ihre Wurzeln findet sie in den 1990er Jahren im Autism Right Movement. Bereits dort forderten Autismusbetroffene: Unterschiedlich funktionierende Gehirne sind kein Defekt, sondern Teil natürlicher Vielfalt. Was als politische Protestbewegung begann, findet heute zunehmend Anerkennung, auch in Wissenschaft und Medizin. Doch was bedeutet das für unser Verständnis von normal? Wie gelingt Inklusion jenseits des Defizitdenkens? Und welche Hürden im Alltag erleben neurodivergente Menschen immer noch?
Also wir gehen jetzt schätzungsweise schon davon aus, dass jede siebte Person etwa neurodivergent ist. Das ist also doch schon eine große Gruppe von Menschen.
Dazu zählen Menschen mit Lernschwächen wie Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche, mit Koordinationsproblemen, der sogenannten Dyspraxie, Hochsensibilität, Tourette, Autismus und ADHS. Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Neurotypisch und neurodivergent sind zwei Pole innerhalb eines breiten Spektrums menschlicher Vielfalt. Wer nicht der Norm entspricht, ist damit weder automatisch behindert noch krank und schon gar nicht dumm. Der Neurodiversitätsforscher André Zimpel erklärt in seinem Buch »Wahnsinnig intelligent«, warum gerade Unterschiede im Denken eine besondere Stärke sein können.
Wir sollten auch sogar erkennen, dass diese Menschen Dinge vermögen, die andere nicht vermögen, dass sie die Gesellschaft bereichern können. Und ja, dass menschliche Intelligenz eben gerade auf der Inklusion dieser Vielfalt beruht. Das heißt, diese Menschen bringen Perspektiven ein, die nach unserer Forschung unverzichtbar sind für eine Steigerung der gesellschaftlichen Intelligenz.
Neurodivergente Menschen bringen oft kreative und innovative Lösungen ein. Das haben große IT-Unternehmen wie Microsoft, Google und Dell Technologies bereits erkannt. Sie setzen besonders auf die Stärken von Menschen mit Autismus.
Menschen, die im Autismus-Spektrum sind, sind häufig sehr detailorientiert und sind sehr häufig gut in der Fehlermustererkennung. Also sie können in sehr kurzer Zeit in einem komplexen Datensatz sehen, wo hier das Muster, was durchläuft, abweicht.
Die Unternehmensberaterin Simone Burrell begleitet viele von ihnen auf dem Weg zur Inklusion. Sie ist Gründerin von drei Firmen, die sich auf Vielfalt und Gleichberechtigung spezialisiert haben und betont, echte Vielfalt braucht strukturelle Veränderungen.
Also es entspricht eigentlich nicht so sehr den Großkonzernen, weil viele wollen ganz viel standardisieren. Also das gesamte Prozessdenken muss eben für neurodivergente Menschen eigentlich nochmal zurückgedacht werden, weil meine Haltung da ist ganz klar, es geht um Individualisierung. Keine neurodivergente Person ähnelt einer anderen.
Das könne bereits mit kleinen Maßnahmen umgesetzt werden. In Workshops und Wissensformaten vermitteln Burrell und ihr Team Erkenntnisse aus ihrem Handbuch zur Neurodiversität in der Arbeitswelt.
Ich kann auf jeden Fall in den allermeisten Möglichkeiten der Arbeit zulassen, dass der Raum angepasst wird. Muss die Person überhaupt dort an einem externen Arbeitsplatz arbeiten oder ist es möglich, dass die Person zu Hause arbeitet? Kann ich vielleicht separate Büros anbieten? Kann ich Ruheräume anbieten? Ist es möglich, dass die Menschen zeitlich versetzt arbeiten? Und manche Menschen arbeiten gerne abends, andere nachts, andere machen so wie ich vor 11 Uhr keine externen Termine.
Die Sprachwissenschaftlerin betont dabei, dass offen über individuelle Bedürfnisse gesprochen werden müsse. Ein Vorreiter in der Neuroinklusion ist das Softwareunternehmen SAP. Seit 2013 erleichtert das Programm Autism at Work autistischen Talenten den Einstieg im Konzern.
Nächste Haltestelle, SAP Headquarters.
Zu Besuch am deutschen Hauptsitz von SAP in Walldorf bei Heidelberg. Schon beim Betreten des SAP-Geländes wird klar, hier geht es um mehr als Arbeit. Mit eigenem Supermarkt, Friseur und großen Grünanlagen wirkt der Campus wie eine kleine Stadt. Ein Arbeitsumfeld, das Mitarbeitende in den Mittelpunkt stellen möchte. Steffi Lawitzke leitet das Programm Autism at Work. Sie weiß, der Bewerbungsprozess muss anders gestaltet sein.
Das ist eben was autistischen Bewerbern und Bewerberinnen oft schwerfällt, also sich eben Werbung für sich selbst zu machen, auch sich vielleicht ja da mehr mitzuteilen von Hobbys oder was einen als Menschen ausmacht.
Beim Vorstellungsgespräch geht es vor allem darum, die autistischen Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen. Ihre Interessen, Fähigkeiten, aber auch Bedürfnisse. Autistische Stärken wie Mustererkennung und Detailgenauigkeit werden gezielt gesucht. Gleichzeitig begegnet SAP so dem Fachkräftemangel mit außergewöhnlichen Talenten. Steffi Lawitzke ist selbst Mutter eines autistischen Sohnes und weiß,
die brauchen keine Betreuung, die brauchen auch nicht 24/7 an der Hand gehalten werden. Aber was wichtig ist, ist wie so eine Art Handlauf zu haben. Irgendwas Verlässliches, Konstantes. Das ist so meine Rolle. Ich bin eher der Handlauf und nicht die Händchenhalterin quasi.
Was als Pilotprojekt begann, gehört heute fest zum Unternehmen. Ein internes Autismusnetzwerk fördert den Austausch. In Workshops erklären Betroffene ihre Bedürfnisse, um Missverständnisse zu vermeiden. Homeoffice ist möglich, doch viele möchten vor Ort Teil des Teams sein. Das geht mit akustischem Schutz durch Kopfhörer oder abgeschirmten Arbeitsplätzen. Das Beispiel SAP zeigt, Neuroinklusion muss nicht kompliziert sein. Mit Offenheit, klaren Strukturen und bereits kleinen Anpassungen lassen sich große Hürden für neurodivergente Personen abbauen. Doch das Programm hat Grenzen. Teilnehmen darf nur, wer klinisch diagnostiziert ist und bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat. Das schließt all diejenigen aus, die durch das starre Schulsystem fallen. Zudem fokussiert sich das Programm vor allem auf IT-nahe Bereiche. Interesse an Mathematik und Technik. Das Stereotyp der hochintelligenten, technikaffinen, dabei aber sozial unbeholfenen, autistischen Person ist weit verbreitet. Ein Klischee geprägt durch Serienfiguren wie Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory oder Hollywood-Filmen wie Rain Man. Die Bandbreite des Autismus-Spektrums ist jedoch viel größer. Das zeigt auch die Geschichte von Silvan Bock.
Ich habe ja zu meinem Autismus habe ich ja auch eine starke Lernbehinderung. Und das Arbeitsamt hat mir gesagt, dass ich nicht ausbildungsfähig sei. Von daher wussten meine Eltern und ich zuerst nicht, was wir dann machen. Und ich hatte überhaupt keine Perspektive, außer meine Moderieren, aber das haben die mir auch nicht abgekauft.
Weil er aufgrund seiner Lernbehinderung keinen Ausbildungsplatz bekommen hat, blieb der Einstieg ins Berufsleben schwierig. Nur durch persönliche Kontakte hat auch Silvan eine Chance erhalten. Heute arbeitet er als Erziehungshelfer in einer Kita in Heidelberg.
Da hat mein Chef mich gefragt, ob ich da nicht mal ein Praktikum machen möchte. Und dann habe ich da angefangen und habe da ein festes Ritual die ganze Woche über. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich da 5 Tage angestellt bin bei den Puddelzwergen. Und dass mein Chef mir da eine Chance gegeben hat.
Silvan ist seit 18 Jahren in seinem Beruf. Wenn ein Kind schreit, weiß er genau, wie es sich beruhigen lässt. Und entspricht so gar nicht dem Klischee vom sozial unbeholfenen Autisten. Doch seine eigentliche Leidenschaft ist das Moderieren. Auf seinem YouTube-Kanal Autist befragt Prominente interviewt er bekannte Persönlichkeiten wie Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Gregor Gysi.
Ein herzliches Willkommen zu Autist befragt Prominente. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Dr. Gregor Gysi da ist. Schön, dass du da bist, Gregor.
Schön, dass du mit mir sprichst, Silvan.
Mit seinen Interviews bricht Silvan mit gängigen Vorurteilen. Er ist offen, humorvoll und redegewandt. Alles in leichter Sprache, wie er sagt, damit es jeder verstehen kann. In seinen Gesprächen spricht Silvan offen über sich und stellt gezielt Fragen zu autismusbezogenen Themen, zum Beispiel nach festen Ritualen. Denn was Silvan und viele Autismusbetroffene gemeinsam haben, ist der Wunsch nach Sicherheit und Struktur.
Also mein Leben, mein Tag ist komplett durchstrukturiert. Also je voller oder je mehr Termine in meinem Kalender ist, je glücklicher werde ich. Also mein Freund und ich sagen uns immer spontan, können wir, aber wir brauchen ein Jahr Vorlauf. Es gibt aber auch Leute, die das Thema Ritual nicht haben oder sich nicht auf einen so einstellen können, dann ist es schwer.
In den sozialen Medien zeigen viele Betroffene ihre Perspektiven inzwischen selbst. Authentisch, vielfältig und jenseits gängiger Stereotype. Doch auch hier lohnt sich ein kritischer Blick. Ein bekanntes Beispiel, ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube kursieren viele Kurzvideos, die Symptome zeigen, oft ohne fachliche Einordnung.
Wenn du diese 5 Punkte mit Ja beantwortest, dann hast du wahrscheinlich ADHS.
Dabei werden Diagnosekriterien oft leichtfertig verwendet und verallgemeinert.
Schnelle Ablenkung. Zum Beispiel, du willst aufräumen und dann siehst du so dein blinkendes Handy und dann scrollst du auf einmal eine ganze Stunde lang durch TikTok. Schwierigkeiten mit Routinen. Du startest zum Beispiel eine Morgenroutine, aber nach so 2 bis 3 Tagen, vielleicht sogar am ersten Tag, hast du die schon direkt aufgegeben. Als ich das im Internet gelesen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, er beschreibt eigentlich mich.
In den sozialen Medien wird viel und offen über ADHS gesprochen. Manche betrachten es gar als angebliche Modediagnose. Doch die steigende Anzahl an Diagnosen hängt vor allem mit verbesserter Wahrnehmung und Diagnostik zusammen. Eine solche ADHS-Diagnose hat auch Christine erhalten. Da sie anonym bleiben möchte, verwenden wir hier nicht ihren echten Namen. Christine ist Anfang 30, doch ihre Diagnose bekam sie erst mit Anfang 20, zu Beginn ihres Geographiestudiums. Denn das Bild von ADHS ist damals wie heute oft einseitig. Laut, unruhig und unkonzentriert. Der klassische Zappel-Philipp. Ein Klischee, dem viele nicht entsprechen, vor allem Mädchen. So erhalten Jungen etwa 4-mal häufiger die Diagnose ADHS. nicht weil sie öfter betroffen sind, sondern weil Mädchen oft unauffälligere Symptome zeigen. So war es auch bei Christine.
Es hieß einfach, Chrissy ist halt verpeilt, Chrissy vergisst Sachen, Chrissy ist mit Gedanken ganz woanders. Kleine Christine sollte nicht so viel träumen und mehr im Unterricht aufpassen.
Mädchen mit ADHS sind eher verträumt, vergesslich oder chaotisch, statt laut und impulsiv. Sie passen sich stärker an, fallen weniger auf und verdecken so ihre Symptome. Die Wissenschaft nennt das den Female Camouflage Effekt, ein Phänomen, das auch bei Christine zu viel Unverständnis geführt hat.
Naja, also womit ich sehr oft konfrontiert werde, ist, dass ich als Frau mit akademischem Abschluss oft nicht ernst genommen werde im Sinne von, dass ich auch wirklich ADHS habe. Generell war es dieses so, hätte ich nie von dir gedacht. Nee, du doch nicht, Christine. Wo ich mir denke, doch, ich hab's schwarz auf weiß, was soll das?
Lange wurde ADHS vor allem mit Kindern in Verbindung gebracht. Denn bei Kindern sind die Symptome oft körperlich sichtbarer. ADHS bleibt in über 60% der Fälle im Erwachsenenalter bestehen und zeigt sich dort eher als inneres Erleben, geprägt von Getriebenheit, Ablenkung und mentaler Unruhe. Ursache ist eine veränderte Reizverarbeitung im Gehirn, vor allem im Belohnungssystem. Deshalb können sich Betroffene unter bestimmten Bedingungen sogar extrem gut fokussieren. Manchmal bis zum sogenannten Hyperfokus.
Ja, dieser Hyperfokus dann, ne, wo es halt nichts anderes außer das gibt, was die Person einem erzählt. Kenne ich. Hat auch schon zu merkwürdigen Situationen geführt. Wie zum Beispiel Vorlesung gehört und dann festgestellt, dass man keine Notizen gemacht hat. Ja.
ADHS wirkt oft wie ein Alarmsystem für Langeweile. Wird eine Aufgabe zu eintönig, lässt die Konzentration schnell nach. Aber auch zu viele Reize auf einmal, wie beim Multitasking, können zum Problem werden. Auch Christine hat das bei ihrem Jobeinstieg in einer Behörde für Umweltsysteme erlebt.
Sowas wurde mir dann auch auf der Arbeit gesagt. Also schlicht und ergreifend dieses, dass ich mich doch mal konzentrieren soll, weil ich Informationen zu zwei Aufgaben verwechselt hatte. Und das war halt sehr verletzend für mich, weil ich mich ja natürlich konzentriere und die Person dann auch das nicht genauer ausgeführt hat, so was sie denn genau stört.
Die Folge? Ihr wird noch während der Probezeit gekündigt. Bereits lange bevor sie ihre ADHS-Diagnose bekam, informierte sie sich online. Trotz vieler unzuverlässiger Quellen im Netz half ihr diese Recherche. So hat trotz aller Kritik am Social-Media-Hype die Sichtbarkeit von Neurodiversität im Internet auch positive Folgen. Betroffene erkennen sich in Erfahrungsberichten wieder und werden ermutigt, Hilfe zu suchen. Während seriöse Selbsttests aus dem Internet erste Hinweise geben, braucht es für eine fundierte ADHS- oder Autismusdiagnose die Fachexpertise eines Psychiaters, der Neurologin oder Psychotherapeutin. Die psychotherapeutische Praxis von Andrea Krieger in Leverkusen ist eine solche Anlaufstelle. Die Psychotherapeutin erklärt:
Es ist leider bisher noch nicht Standard, dass in den Weiterbildungen der PsychotherapeutInnen dieses Thema vorhanden ist. Und deswegen ist das meistens etwas, was sich erst im Anschluss angeeignet werden muss. Das heißt, es muss in Eigenleistung oder zusätzlicher Weiterbildung halt später nachgeholt werden. Und von daher ist es eben nicht so, dass jede psychotherapeutische Praxis oder jede psychiatrische Praxis die Neurodivergenzdiagnostik anbietet.
In Deutschland herrscht großer Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung. Kassensitze sind knapp, Wartezeiten lang, auch bei der ADHS- und Autismusdiagnostik. Kriegers Praxis hat sich auf Erwachsene spezialisiert. Dabei beginnt die Diagnostik mit einem ersten Gespräch,
wo es darum geht, die Belastungen zu erfassen und sich erstmal ein Bild von der Person zu machen. Und dann schließen wir ein Screening an. Es gibt klassische Fragebogensets, sowohl für den ADHS-Bereich wie auch für den Autismus-Bereich. Und wenn das Screening dann auch eben positiv ausfällt, dann würden wir quasi die komplette Testbatterie machen.
Mit den Tests wird ausgeschlossen, dass es körperliche oder psychische Ursachen gibt. Auch Kindheitserfahrungen, Schulzeugnisse und die Frage, ob es bei der Geburt Probleme wie Sauerstoffmangel gab, sind wichtig.
Weil nur, wenn die Symptomatik quasi schon seit Kindheit an besteht, auch eine Diagnostik, also eine Diagnose gerechtfertigt ist, weil wir ja von einer überdauernden neurologischen Varianz sprechen.
Psychotherapie hilft nicht nur bei der Diagnostik, sondern auch im Alltag. Autistische Menschen lernen, besser zu kommunizieren und mit Stress umzugehen. ADHS-Betroffene entwickeln Strategien für Struktur und Aufmerksamkeit. Ziel ist nicht Anpassung, sondern Linderung des Leidensdrucks. Denn viele verstecken ihr Anderssein durch sogenanntes Masking. Sie zwingen sich etwa zu unangenehmem Augenkontakt oder unterdrücken beruhigende Verhaltensweisen wie Wippen oder Summen, sogenanntes Stimming. Doch Masking kostet Kraft. Studien zeigen, dass es mit einem höheren Risiko für Ängste, Depressionen, Zwangsstörungen oder Suchtverhalten einhergeht. Psychotherapeutin Andrea Krieger sieht solche Begleiterkrankungen, sogenannte Komorbiditäten, oft. Sie hört dann häufig:
Die anderen können das auch. Also ich müsste es eben eigentlich auch können, aber mir fehlen irgendwie die Kompetenzen oder Fähigkeiten oder eben ich streng mich nicht genug an, dass ich das auch so hinkriege wie die anderen. Und das ist dann der Punkt, wo sich ein konstantes Insuffizienzerleben und eine Selbstwertproblematik entwickeln können, die dann eben zu einer Depression führen kann.
Deshalb ist es wichtig, in Therapie und Diagnostik nicht nur auf die Schwierigkeiten zu schauen, sondern auch die individuellen Stärken neurodivergenter Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.
Und das sind zum Beispiel im Bereich von ADHS Menschen, die sehr kreativ sind und sehr viel Fantasie mitbringen oder und dadurch auch sehr innovativ sind. Und im Bereich Autismus beobachten wir halt ein hohes Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, auch jetzt berufsbezogen ein hohes Commitment oder Loyalität dem Unternehmen gegenüber.
Während ADHS und Autismus mehr Aufmerksamkeit erhalten, bleiben andere neurodivergente Formen wie Tourette oft unsichtbar. Auch hier gibt es viel Leidensdruck und Unwissen. Jean-Marc Lorber ist selbst Betroffener und setzt sich neben Workshops und Vorträgen mit seiner Musik für Aufklärung ein. Während er Musik macht, ist er fast komplett tickfrei. Dabei tritt er unter seinem Künstlernamen Spellfire Jamal auf.
Du und ich, wir gleiten durch das Leben, zünden unsere Lichter an im Nebel, schwimmen in diesem Fluss auch mal dagegen, wir sind nur einen Tick anders.
Seit 2011 leitet er eine Selbsthilfegruppe. Einmal im Monat treffen sie sich im Zentrum Stuttgarts. Unterwegs mit ihm und Davide, einem weiteren Teilnehmer der Gruppe. Schon von Weitem hört man Davide, wenn er durch die Straßen läuft. Der schlichte Besprechungsraum der Selbsthilfegruppe bietet Davide und den anderen einen sicheren Ort, um sich über ihren Alltag mit Tourette auszutauschen.
Ich habe jeden Tag Ticks, so zum Beispiel schreien. Also da kommt so richtiger Sound. Das Hauptwort ist Heyo. Heyo! Heyo!
Jean-Marc erklärt.
Also es fühlt sich schon immer an, als würde so ein extra Turbolader irgendwie installiert sein. Man hat immer so eine Überspannung im Körper. Es geht eigentlich immer um Druckabbau. Und ich spreche jetzt nicht von so einem ADHS-Druck, von so einer Überaktivität, sondern wirklich so ein zielgerichteter, starker Impuls. Und wir können das eben manchmal vor lauter Druck nicht mehr in die richtigen Bahnen leiten.
Tourette äußert sich durch unkontrollierte Bewegungen, also motorische Ticks oder ungewollte Laute oder Äußerungen. Trotz Ticks sind Betroffene nicht fremdbestimmt und meistern ihren Alltag.
Aber es ist überhaupt nicht so, dass man da irgendwie abgespalten ist und der Körper macht, was er will. Deswegen gibt es viele, die Auto fahren, ich selber fahre Auto. Genau, und das wäre ja alles nicht möglich, wenn wir unkontrolliert wie Marionetten durch die Gegend hüpfen würden.
Doch die Vorurteile halten sich hartnäckig. Manche halten Tourette-Betroffene für psychisch krank oder zweifeln sogar ihre Intelligenz an.
Also ich habe mittlerweile gemerkt, dass die Menschen denken, dass ich nicht intelligent genug bin. Ich habe ein Abitur, ich bin intelligent genug. Ich habe Tourette, aber mein Kopf funktioniert zu 100%.
Dabei sind Betroffene im Kopf vollkommen klar. Im Netz sorgt Tourette dagegen für Klicks, etwa auf bekannten YouTube-Kanälen wie Gewitter im Kopf, die sich auf humorvolle Weise mit Symptomen wie Koprolalie präsentieren, dem zwanghaften Fluchen.
Unter anderem eben auch Gewitter im Kopf, die total in dieses, das ist ja witzig gegangen sind. Jeder braucht einen Freund, der so ausrastet.
Jean-Marc Lorber kritisiert, Das Fluchen wird als typisch für Tourette dargestellt, ist es aber nicht. Denn nur etwa 15-20% der Betroffenen zeigen die Sonderform. Als der YouTube-Kanal Gewitter im Kopf dann 2020 zur Belustigung eine App mit Tourette-typischen Fluchsounds veröffentlichte, protestierte der Interessenverband Tick und Tourette-Syndrom erfolgreich. Die App wurde 2 Monate nach Veröffentlichung gelöscht. Die Vorurteile aber bleiben.
Und deswegen ist es uns, glaube ich, auch wichtig, wie du jetzt gerade auch sagst, wirklich bei diesem Krankheitsbild auch zu bleiben, bei diesem Syndrom. Es ist eine Krankheit und es ist kein Fashion-Lifestyle.
Jean-Marc betont, wie wichtig es ist, Tourette und andere neurodivergente Diagnosen ernst zu nehmen. Gleichzeitig fordert die Neurodiversitätsbewegung ein Umdenken, weg vom Störungsbegriff. Doch genau darin liegt auch eine Herausforderung. Viele Betroffene erleben Tag für Tag Hürden, Unsicherheit und echten Leidensdruck. Für den Neurodiversitätsforscher André Zimpel ist das jedoch kein Widerspruch.
Unser Ziel ist, zwischen diesen beiden Extremen zu sein. Also sowohl den Nachteilsausgleich einzufordern und mehr Empathie und Verständnis für neurodivergente Menschen, also dafür zu werben, und andererseits aber zu sagen, es ist ein lebenswertes Leben, was die Menschen leben.
Neurodivergenz nicht mehr als krankhaft anzusehen, darf nicht bedeuten, Leid unsichtbar zu machen. Zimpel warnt besonders vor den Folgen, wenn neurodivergente Menschen nicht ernst genommen werden.
Dass man sagt, diese Menschen sind doch alle eingebildet. Die haben eine Macke, um Aufmerksamkeit zu generieren. Die wollen sich wichtig tun. Das heißt, dieses Kleinreden führt dazu, dass man diesen Menschen dann die Hilfe versagen würde. Dass man also nicht das Problem erkennt.
Dabei zeigen Menschen wie Silvan, Christine, Jean-Marc und Davide, die in dieser Folge zu Wort kommen, Neurodivergenz ist mehr als eine Herausforderung. Sie bringt auch Kreativität, Stärke und neue Perspektiven. Neurodiversität beschreibt die natürliche Vielfalt neurologischer Veranlagungen. Und diese Vielfalt ist keine Störung, sondern ganz normal.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. KI ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Lebens. Wir fragen ChatGPT nicht nur nach Produktempfehlungen und Rezepten, sondern teilen mit dem Chatbot zum Teil unsere intimsten Gedanken und Sorgen. Für manche Menschen ist die KI sogar zum Ersatztherapeuten geworden, denn das Warten auf echte Therapieplätze kostet Zeit und Nerven. Aber wie qualifiziert können die therapeutischen Ratschläge einer KI sein? In der Doku »Ich werde von einer KI therapiert« schildern 4 junge Menschen ihre Erfahrungen mit dem Chatbot. Von hilfreichen Tipps bis hin zum gefährlichen Fail. Und psychologischer Psychotherapeut Umut Özdemir wagt das Experiment. Können seine 3 Probanden die Fragen und Antworten eines Chatbots von denen eines echten Psychotherapeuten unterscheiden? Und vor allem, welche Ratschläge empfanden sie als hilfreicher? Jetzt in der ARD-Mediathek streamen.